Unser Thema hat eine populäre Fassung. Was wir ergreifen, hat uns im Griff. Das Ganze kann man auch ein bisschen gebildeter ausdrücken. Heute geht es um die vier Formen des Ergreifens, sprich die vier Formen von Upadana. Ich will anfangen bei der Kernlehre des Buddha. Das sind bekanntlich die vier edlen Wahrheiten. Die Wahrheit vom Leiden, vom Ursprung, von der Überwindung und dem Weg dazu. Und wir sollten uns erinnern, dass diese vier Wahrheiten nicht nur Informationen sind oder Aussagen des Buddha über Lebenstatsachen, sondern der Buddha widmet jeder dieser Wahrheit eine bestimmte Aufgabe. Dukkha ist zu verstehen, die Ursache dafür zu überwinden, die Freiheit ist zu erreichen und der Weg dazu ist zu gehen, beziehungsweise die Eigenschaften, die man braucht, sind zu entfalten. Was mich immer ein bisschen gewundert hat, ist, warum der Buddha so Wert darauf legt, dass man Dukkha, Leiden verstehen soll. Dachte man, wenn man ein bestimmtes Lebensalter erreicht hat, dann hat man doch so viele Erfahrungen damit, damit nicht noch ein Buddha kommen muss, der einem noch sagt, was im Leben unzulänglich ist, wo es schief geht, was wehtut und was einfach Dukkha ist. Aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen und ich will das heute Abend nochmal deutlich machen, warum es immer gut ist, die Formulierung des Buddha nochmal sich genauer anzugucken. Denn in Bezug auf die Frage, was Leiden ist, gibt es so eine allgemeine Floskel, das Leben ist Leiden. Ich habe das lang genug so empfunden, ich habe das auch so verstanden und habe das sicher oft genug auch gesagt, aber das ist im Kern doch etwas voreilig und wie gesagt, man sollte sich mal hinsetzen und mal gucken, was sagt denn der Buddha genau. Und da wird man feststellen, er sagt oft was anderes, als man so vermutet und vielleicht jahrelang mit sich herumgetragen hat. Deshalb ein Originalwort von ihm. Eine klassische Formulierung der vier Wahrheiten beziehungsweise von Dukkha. Was, fragt er, ist die edle Wahrheit vom Leiden? Geboren werden ist Leiden, Alter, Kranksein, Sterben ist Leiden. Kummer und Klage, Schmerz, Bedrückung und Verzweiflung sind Leiden. Mit Unerfreulichem konfrontiert sein und mit Erfreulichem oder von Erfreulichem getrennt sein, das ist auch Leiden. Was man sich wünscht, nicht zu bekommen, auch das ist Leiden. Mit einem Wort, die fünf Gruppen des Ergreifens sind Leiden. Das kann man immer und immer wieder lesen. Und wenn man das so hört, denkt man, das hat doch wirklich keinen Neuigkeitswert. Das ist uns doch alles mehr oder weniger vertraut. Und wenn man das im Einzelnen sich anguckt, werdet ihr vermutlich sagen, ja, das ist doch so. Fangen wir mal bei der Nummer 1 an, das ist dieser eigene Körper. Wer von uns könnte nicht sagen, dass der uns immer mal wieder Stress macht, dass da immer mal wieder was aus dem Ruder läuft und uns gegen den Strich geht. Die großen Themen, die mit Körper verbunden sind, ist geboren werden, altern, krank werden und sterben. So, wer kennt das von uns nicht? Das zweite hat mit Gefühlen zu tun und da wissen wir auch, was Leiden ist, weil wir sowohl körperlichen Schmerz gut kennen als auch geistigen Schmerz, egal ob wir den Kummer nennen, Sorge, Depression, wie auch immer, das ist uns sehr wohl vertraut. Das dritte betrifft unsere Erfahrung, unser Erleben. Und da stellen wir immer wieder fest, dass das, was wir erleben wollen, oft und oft nicht eintritt. Und das, was wir am besten und am liebsten vermeiden, immer mal wieder passiert. Das heißt, das, was wir wollen, passiert nicht. Und das, was wir nicht wollen, ist auf der Tagesordnung. Und die vierte Form von Dukkha ist uns auch vertraut, ist die Frustration, die entsteht, wenn man immer wieder feststellen muss, die Mühe, die ich mir gebe, führt nicht zum Ziel, die Pläne, die ich mache, realisieren sich nicht, die Aktivitäten, die ich sozusagen in Gang setze, führen nicht zu dem Ziel, das ich ansteuere. Also was ist da jetzt neu? Aber worauf es ankommt, und das müssen wir eben machen, wir müssen uns den Schlusssatz des Buddha angucken, der oft so schnell überlesen wird und in aller Regel nicht so gewürdigt wird, wie man diesen Satz würdigen muss. Der lautet, ich wiederhole das nochmal, mit einem Wort, die fünf Gruppen des Ergreifens sind Leiden. Nochmal zum Mitdenken, die fünf Gruppen des Ergreifens sind Leiden. Vier von den Gruppen habe ich schon genannt. Form, sprich Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Aktivität. Was jetzt so nebenbei noch genannt wird, ist der fünfte Faktor, Bewusstsein, nämlich die Tatsache, dass all das, was ich eben geschildert habe, von uns erlebt wird. Das kommt sozusagen mit indirekt noch hinein. Aber worauf es ankommt, ist, dass wir bei dem Ausdruck die fünf Gruppen des Ergreifens sehen, dass da zwei Betonungen drin sind. Da geht es einmal um die fünf Daseinserscheinungen, die ich eben genannt habe, als solche. Fußnote, darüber werde ich das nächste Mal ausführlich sprechen. Das zweite, beziehungsweise im Wort das erste, ist die Tatsache, dass diese fünf Gruppen ergriffen werden. Sie sind nicht einfach nur fünf existenzielle Erscheinungen, sondern es sind Erscheinungen, nach denen wir grapschen sozusagen, die wir uns aneignen. Und das ist das Thema heute Abend, ergreifen, Upadana. Fangen wir mal mit einem kleinen Sprachkurs an, das habt ihr alle gern. Ein Wort ist uns sehr vertraut, das ist das Wort Dana, geben, Großzügigkeit, was hier eine Grundübung im Dhamma ist. Was ist das Gegenteil davon? Dana, nicht geben, sondern nehmen. Da sind wir schon bei Upadana, ist das Aufgreifen, Ergreifen, in die Hand nehmen, sozusagen sich aneignen. Da sind wir bei dem Thema schon ganz nah dran und wir machen uns vielleicht mal an einem ganz schlichten, einfachen Beispiel deutlich, um was es inhaltlich geht. Nehmen wir mal einen Apfel, den wir in die Hand nehmen. Wir ergreifen den. Das ist ein alltäglicher Vorgang, dass wir uns etwas Materielles, das um uns herum irgendwie sichtbar ist, dass wir uns das herannehmen. Aber bei dem Apfel geht es ja nicht nur darum, dass wir den sozusagen hochheben und dann wieder hinlegen, sondern in den Apfel beißen wir hinein. Wir wollen uns davon ernähren, wir wollen Freude dran haben, wir wollen den genießen. Das heißt, neben dem physischen Akt des Ergreifens passiert parallel etwas sehr viel wichtiger, nämlich auf der geistigen Ebene findet dieses Ergreifen auch statt. Anders gesagt, das ist das eigentliche Ergreifen. Das, was wir mit der Hand machen, ist jetzt so nur das Instrumentarium dazu. Und damit sind wir schon ganz nah an dem Verständnis dessen, was Upadana, was Ergreifen heißt, was der Buddha damit meint. Und ich will ihm nochmal das Wort geben, um das in seiner Sprache uns nahe zu bringen. An der Körperlichkeit erfreut man sich. Sie heißt man willkommen, ihr ist man zugeneigt. Dem, der sich an der Körperlichkeit erfreut, sie willkommen heißt, ihr zugeneigt ist, entsteht Genießen. Was da nun Genießen an der Körperlichkeit ist, das ist Ergreifen. Nochmal, was Genießen an der Körperlichkeit ist, das ist Ergreifen. Und durch dieses Ergreifen bedingt ist Dasein. Und durch dieses Begreifen oder Ergreifen bedingt ist die Leidensfülle. Also haben wir das Hauptthema des heutigen Abends und des Buddha, dass Ergreifen Dukkha ist. Und dasselbe, was ich eben hier über Form, über den Körper gesagt habe, gilt genauso für Gefühl, für Wahrnehmung, für Aktivitäten und für das Bewusstsein. das ist Ergreifen, das sich Aneignen der fünf Daseinsfaktoren oder fünf Komplexe des Daseins, der fünf Haftensgruppen, wie manchmal gesagt wird. Das Entscheidende ist, wie gesagt, nicht das Physische, sondern die Tatsache, dass wir uns auf verschiedene Dinge einlassen, dass wir uns innerlich ihnen zuwenden, dass wir was von ihnen erwarten, dass wir Freude und Glück und so weiter aus ihnen hervorzaubern wollen oder irgendwie gewinnen wollen. Und diese Art von Ergreifen zeigt sich in unserem Alltag sozusagen in zwei Arten, zwei Weisen, wie man das sozusagen plastischer sich machen kann. Wir machen diese fünf Daseinserscheinungen nämlich zu unserem Mein. Ja? Da ist dann nicht mehr der Körper, das heißt nicht mehr da ist ein Körper, sondern ich habe einen Körper. Das ist mein Körper. Das sind meine Gefühle, meine Wahrnehmung, meine Tätigkeiten, meine Aktivitäten, mein Bewusstsein. Und das Ganze geht gar noch ein Stück weiter. Wir identifizieren uns auch noch mit diesen Fünfen. Das ist noch mal eine Stufe weiter, was das Ergreifen angeht. Wir sagen nicht mehr, da ist Gefühl, da ist Körperlichkeit, sondern wir sagen, ich bin dieser Körper. Ich bin jemand, der fühlt, der wahrnimmt, der etwas will, etwas tut und etwas erlebt. Und damit seht ihr, dass ein ganz großer Unterschied ist zwischen diesen Daseinsfaktoren, diesen Erscheinungen der Existenz und der Tatsache, dass wir in einer bestimmten Art und Weise mit diesen Tatsachen in Kontakt treten, in Verbindung sehen. Wir identifizieren uns, wir bauen eine Beziehung zu diesen fünf auf. Also nicht die Körperlichkeit, nicht Gefühle sind per se das Problem, sondern die Beziehung, die die Menschen zu diesen fünf Dingen eingehen. So, jetzt müssen wir uns drei Einsichten nochmal klar machen, die uns der Buddha nahe bringt. Und damit sind wir beim Kernproblem, was Dukkha ist. Die eine Einsicht ist, dass Ergreifen selbst Dukkha ist. Es geht nicht darum, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass unser Grapschen irgendwann mal ein Problem mit sich bringt. Ja, dass die Art und Weise des Umgangs mit der Welt an einer oder anderen Stelle mal wehtut. Sondern das Entscheidende, was viel zu selten zur Kenntnis genommen wird, ist, dass die Tatsache des Ergreifens selbst schon Dukkha ist. Upadana ist Dukkha. Das kann man schwer nachvollziehen auf den ersten Blick, aber das wird leicht deutlich oder leichter deutlich, wenn man eine andere Bedeutung von Upadana noch mit heranzieht. Das heißt nicht nur ergreifen, sondern heißt auch Brennstoff. Upadana ist auch etwas, was einen Vorgang, einen Prozess in Gang hält. Beispiel: Holz hält Feuer in Gang. Strom hält das Licht in Gang. Benzin hält einen Motor in Gang. So, und das bezogen auf unsere menschliche Lebenssituation. Die Ernährung hält das menschliche Leben in Gang. Nahrung ist der Brennstoff, der menschliches Leben ermöglicht. Und da begreift man, warum Ernährung ein Problem ist. Denn wenn Menschen sich ernähren müssen, und wir alle müssen uns ernähren, alle Wesen sind Wesen, die sich ernähren, wenn das der Fall ist, haben wir alle ein Problem. Und zwar immer. Wir haben permanent das Problem, wie ernähren wir uns physisch und geistig. Und wir erfahren immer wieder, wie schwierig es oft ist, diesen Ernährungsvorgang aufrechtzuerhalten. Physische Nahrung ist etwas, was die Menschen immer sozusagen vermisst haben. Wir haben heute Glück, dass wir da hier weniger Probleme haben. Aber weil geschichtlich können wir immer wieder feststellen, wie groß das Problem ist, dass sich die Menschheit ernährt hat. Und geistig ist das genauso. Und selbst wenn das äußerlich irgendwann gut funktioniert oder zu funktionieren scheint, ist immer die tiefere, unbewusste Sorge, werde ich morgen satt? Oder wenn ich ins Geistige gehe, kriege ich das, was ich will? Kriege ich die Freude, die ich haben will? Kriege ich das, was ich erleben will? Tut sich das wirklich? Manifestiert sich das in meinem Leben? Und daran kann man sehen, dass ergreifend selbst Dukkha ist. Ein zweiter Aspekt, der ganz eng damit verbunden ist, der Buddha hatte genau hingeguckt, was wir jetzt ergreifen, womit wir uns beschäftigen, was wir lieben. Das sind diese fünf Daseinsfaktoren und sagt, ihr greift nur nach Minderwertigem. Weil das, wonach ihr Ausschau haltet, ist etwas, was eure tiefsten Sehnsüchte nie befriedigen kann. Denn die fünf Upadana Khanda nennt der Buddha hohl und leer und kernlos. Das heißt, wir bauen auf etwas, was vergänglich ist, was wandelbar ist, unzuverlässig ist, was nicht beherrschbar ist, was sozusagen unterm Strich nichts taugt. Das heißt, wir beschäftigen uns mit den falschen Dingen. Das dritte ist, da wird es interessant, weil das etwas für unsere Perspektive auch sagt, dass Upadana eine Tätigkeit ist. Leiden ist eine Tätigkeit. Also nichts, was von außen auf uns jetzt einstürzt, was wir passiv erleben müssen, sondern letztendlich ist Leiden etwas, was wir selbst tun. Denn das Ergreifen ist ja etwas, was wir permanent produzieren und wiederholen. Das heißt, wir sind selbst für unsere Erfahrungen verantwortlich. Ja? Nichts stürzt irgendwie unabwendbar auf uns ein, sondern wir sind verantwortlich dafür, dass das so auf uns einstürzt, wie es tut. Und das ist natürlich etwas, was der Mensch nicht gerne hört, weil dann natürlich die Verantwortung bei ihm selbst liegt. Er kann nicht mehr sagen, ach, mein Leben ist so miserabel und ich kann dir fünf Leute nennen, die dafür verantwortlich sind und meine Lebenssituation ist so und so und deshalb geht's mir schlecht. Nein, sagt der Buddha, guckt genau hin und ihr werdet feststellen, dass ihr in diesem Prozess immer beteiligt seid. Und das fiel mir ein, ist eigentlich das, was im Christlichen die Sünde genannt wird. Nicht das Getrenntsein vom Heilen, von der heilen Situation. Und dadurch, dass wir die fünf Upadana-Kanda ergreifen, die fünf Daseinsfaktoren zum Zentrum unserer Existenz machen, verhindern wir gleichzeitig, dass wir nach etwas Höherem greifen, beziehungsweise, dass wir das ergreifen lassen und dadurch unsere Freiheit erreichen. Das sind die drei, ja, eng miteinander verflochtenen Einsichten, die uns der Buddha nahelegt. So, das war in etwa jetzt der Rahmen, in dem das sich bewegen soll, was ich heute Abend noch sagen will. Denn wenn ich davon rede, dass fünf Upadana Khanda zu ergreifen sind oder nicht, klingt das sehr abstrakt, man weiß gar nicht, also in meinem Leben kommt das eigentlich gar nicht vor, dass ich die fünf Daseinsfaktoren ergreife. Das ist eher was Philosophisches. Heute war das der ganze Tag nicht der Fall, so ungefähr. Und das ist der Grund, warum der Buddha dasselbe Thema jetzt nochmal konkretisiert und mehr alltagsnah zeigt, was wir denn dauernd krapschen und warum das ungenügend ist. Ein Wort von ihm zur Orientierung. Es gibt vier Arten von Ergreifen. Ergreifen von Sinnesfreuden, von Ansichten, von Regeln und Gelübden und von Selbsttheorien. Das sind vier Dinge, unter denen man sich schon mehr was vorstellen kann. Und das will ich ein bisschen erläutern. Ergreifen von Sinnendingen ist zuerst genannt. Wir müssen uns erinnern daran, dass der Mensch in der Hierarchie der Existenz im unteren Drittel beheimatet ist. Also was seine Lebensqualität, Lebensqualität angeht, im unteren Drittel dessen, was möglich ist. Der Buddha nennt das Kama Loka, Welt der Sinne, der Sinnlichkeit, der Sinnensüchtigkeit. Und wir alle sind Wesen, das kennen wir ja, die ihr Lebensglück zumindest aus einem sehr, sehr, oder zu einem sehr, sehr großen Teil von angenehmen Sinneskontakten speisen. Wir wollen über unsere fünf Körpersinne Gutes, Angenehmes, Schönes aufsaugen. Was Schönes sehen, was Angenehmes hören, riechen, schmecken, tasten. Das ist sozusagen unsere Grundlebensorientierung. Und da gibt es ein paar Klassiker, wo sich das sehr verdichtet und deutlich macht. Das eine ist Essen und Trinken. Das andere ist Sexualität, aber es gibt daneben auch noch andere Reisen, Medienkonsum, sich schön anziehen, also eine ganze Bandbreite von sehr groben körperlichen, sinnlichen Erfahrungen bis zu sehr feinen, auch ästhetischen, wie etwa Naturgenuss oder Genuss von Musik und Kunst. Was dabei häufig unterschätzt wird, nein, geh noch mal zurück. Ich glaube, ich habe ein bisschen beschrieben, worin wir uns in den letzten, weiß ich, 10, 20, 30, 50 Jahren bewegt haben. Was dabei aber häufig unterschätzt wird, und das ist das Eigentliche, auch das Eigentliche Ergreifen, ist das, was der Geist dabei tut. Denn oft ist es so, dass der eigentliche Sinnesgenuss sehr kurz ist, schnell wieder vorbei ist, aber was lange dauert, ist das Kreisen des Geistes um genau diese Dinge. Ja? Weil der Geist ist es gewohnt, sich seine eigenen Welten zu schaffen, in die wir dann eintreten, in die wir dann erforschen, uns bewegen und lange gucken und planen und überlegen und uns ausmalen, was man denn alles erleben könnte und noch erleben möchte. Oder wenn sich da nichts tut, erinnern wir uns daran, was wir früher Schönes erlebt und gemacht haben und schwelgen darin. Das eigentliche Kernpunkt von Upadana, nicht das in den Mund stecken von irgendwas und sagen, aha, das schmeckt aber gut, sondern das Geistige drumherum kreist. Und mir fällt das immer, immer wieder auf, wenn ich bei Gelegenheit mal mit ein paar Leuten zusammen am Tisch sitze und wir essen was gemeinsam. Ihr müsst mal drauf achten, da schaufelt man was in sich rein, aber die Aufmerksamkeit ist meistens gar nicht auf dem Teller oder das auf dem, was in den Mund kommt. Denn die Aufmerksamkeit geht dahin, ach, das habe ich doch vor 14 Tagen dort schon mal gegessen. Das hat aber gut geschmeckt, das war ganz prima. Und kennst du das Rezept davon schon und hast du das mal gehabt und jenes gehabt? Also du kannst eine ganze Stunde am Essenstisch damit verbringen, nur über das zu reden, was man essen und trinken könnte. Und so geht es natürlich mit allen anderen Sinnesfreuden auch, wo wir uns mehr darüber Gedanken machen, als das eigentlich sinnlich genießen. Was haben wir noch? Wir haben das Ergreifen von Ansichten. Auch eine schöne Sache. Gucken wir, was der Geist macht. Der Geist ist ja ein Instrument, das uns in die Lage versetzt, die Vielfalt des Lebens, der Daseinserscheinungen zu sortieren, zu ordnen und auch zu deuten. Und im Laufe unseres Lebens eignen wir uns natürlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Ansichten und Meinungen an. Die einen sagen, ja, der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Dann kommt der Nächste und sagt, nein, nein, der Mensch ist ein Geschöpf der Evolution. Der Mensch, Geist, geht aus Materie hervor. Nein, nein, Materie geht aus dem Geist hervor. Mit dem Tod ist alles aus. Nein, nein, nach dem Tod geht es weiter. Jenseitige Existenz ist real. Und es geht bis in die Niederungen des Lebens. Man muss die in die Partei wählen, man muss das und das essen, um gesund zu sein. Man muss die und die Kleidung tragen, die schönsten Strände sind Italien, das beste Auto ist das und das. bis in die letzten Verzweigungen des Daseins machen wir uns ein Bild, haben wir eine Auffassung, eine Meinung. Und dazu gehört immer auch ein bestimmtes Wertesystem. Das ist ganz wichtig, dass unser Geist weiß oder sagt, nicht unbedingt weiß, sondern uns sagt, das ist richtig, das ist falsch, das ist wahr, das ist falsch, nicht? Das ist schön, das ist hässlich, das ist angenehm, unangenehm, das sollte man erreichen und das ist wertlos. Kommt alles hinzu. Dummerweise, sagt der Buddha, ist der Mensch in der Regel völlig desorientiert und er gibt sich Anschauungen hin, die ihn scheitern lassen, die ihn also nicht voranbringen. Und er nennt 5 grundlegende Eigenschaften oder ja, Auffassungen, Ansichten, die man besser nicht haben soll, aber oft genug hat. Ich lese die vor. Schenken, Almosen geben, Spenden ist kein heilsames Tun. Es gibt keine Saat- und Ernteguten und üblen Wirkens. Es gibt außer dieser Welt nicht auch eine jenseitige Welt. Vater und Mutter gibt es nicht. Es gibt keine durch unmittelbares Erscheinen von Wesen. Es gibt nicht die Welt geistiger Asketen und Priester, die vollkommen und vollendet sind und von denen wir etwas über diese jenseitige Welt erfahren können. Also das sind 5 Anschauungen, ich komme nachher auf das Gegenteil nochmal zurück, 5 Anschauungen, die die Menschen ergreifen, die aber falsch sind. Ergreifen von Regeln und Gelübden wäre das Nächste. Das wird oft sehr eng verstanden, indem man sagt, ja, es gibt gerade im religiösen Bereich so etwas wie Brauchtum von Regeln und Ritualen, die Menschen oft ergreifen. Also man soll seine Gottheit jeden Tag anbeten, man soll Niederwerfungen machen, man soll Räucherstäbchen anzünden, man soll Opfergaben geben und, und. Ja. Extreme. Man soll sich so verhalten wie ein Hund, nichts anderes machen, denken und tun als ein Hund oder eine Kuh. Dann wird man in das Himmelreich kommen oder Freiheit erlangen. Der Hintergrund dieser Idee ist, dass eine bestimmte Handlung als Handlung verzogen zu bestimmten befreienden Ergebnissen führt. Oft wird das Verständnis von Riten und Regeln erweitert und sozusagen unterstellt, dass jede Handlung, nicht nur religiöse Handlung, sondern jede Handlung im Leben auch zu bestimmten Ergebnissen führt. Also der eine sagt, ja, leben kann man nur richtig, wenn man Single ist. Der andere sagt, nein. Also Leben taucht nur, wenn man verheiratet ist. Der Dritte kommt, nein, verheiratet ist gut, aber müssen mindestens 3 Kinder da sein. So. Wenn man sich die Wirtschaft anguckt, gibt's auch Verhaltensregeln, wo man sagt, wenn man die einhaltet, dann wird alles gut. Wir müssen nur unsere Gesellschaft digitalisieren, zack, schon ist das Problem unserer Wirtschaft gelöst. Oder wir müssen umstellen auf erneuerbare Energien und schon haben wir ein wichtiges Thema vom Hals. Oder bis ins Persönliche hinein. Man kann nur gesund leben, wenn man ein Stück Lebenskraft zu sich nimmt, das Fleisch. Oder war das in den 60er Jahren immer? Natürlich kommt da der Nächste und sagt, nein, Vegetariertum ist angesagt und heute ist ja mehr noch ein Schritt weiter. Nein, man muss vegan leben. Nur dann wird das was. Und das alles führt natürlich, dass das Dumme noch dazu, zu festen Gewohnheiten mit der Zeit, die irgendwann vielleicht mal sinnvoll waren, aber mit der Zeit völlig ihren Sinn verlieren. Es gibt dann so Rituale im Alltagsleben, wenn man so will. Ja? Also, dienstags ist Buntwäsche, freitags gibt's Fisch und sonntags fahren wir zur Oma. Ja? Oder die Strampelhosen von Buben sind blau und die Strampelhosen von Mädchen sind rosa. Das geht bis in alle Verästelungen hinein und man merkt gar nicht, in welche Rituale und Gefängnisse man sich selbst hineinbegibt, ohne dass man das sozusagen steuern kann und ohne dass man da wieder rauskommt. Und zur Belustigung zwischendurch will ich eine Anekdote erzählen, wie sich solche Rituale auch im Religiösen ausprägen und zu völlig unsinnigen Dingen führen können. Eine altbekannte Geschichte, vielleicht habt ihr sie schon x-mal gehört, aber sie passt ganz gut dazu. Also da ist ein Zen-Kloster, das sehr intensiv Training anbietet. Und eines Tages taucht da eine fremde Katze auf und turnt da in der Gegend rum. Und die wird zunächst mal willkommen geheißen. Manche freuen sich, dass sie jetzt auch eine Katze haben, aber irgendwann wird die zum Störfaktor. Denn jedes Mal, wenn die meditieren wollen, springt die durch den Saal und hüpft dem einen auf den Schoß und schmeißt da vorne was um. Also irgendwann sagt er ab, nein, das geht so nicht weiter. Ich bestimme jemanden, der abends vor der Meditation die Katze rausträgt. Das wurde auch getan, ging alles ganz gut, bis so einer auf die Idee kam, also wir sind Zen-Kloster, das sehr auf Rituale und Ordnung achtet. Es geht eigentlich nicht, dass einfach nur jemand die Katze rausträgt. Lass uns doch eine Zeremonie machen, die Zeremonie des Katzenhinaustragens. Wird auch gemacht, funktioniert wunderschön eine ganze Zeit, bis diese Katze irgendwann mal stirbt. Und schon ist ein großes Problem. Wir haben gar keine Katze mehr, um die Zeremonie des Katzenaustragens zu vollziehen. Also müssen wir schleunigst wieder eine neue Katze herbeischaffen. Gibt's von anderen Religionen auch, ist nicht jetzt sozusagen spezifisch auf Zen bezogen, aber das ist eine Geschichte, die mir immer ganz gut gefallen hat. Wir kommen zu Punkt 4, das ist das Ergreifen von Selbsttheorien. Und das ist ja auch eine der großen Menschheitsfragen, die uns vielleicht auch schon umgetrieben hat. Wer bin ich denn eigentlich? Was ist der Mensch? Und diese Fragen haben zu Zeiten des Buddha die Menschen auch schon umgetrieben, wie man immer mal wieder im Kanon lesen kann. Bin ich denn? Fragt einer. Oder bin ich nicht? Was bin ich? Wer bin ich? Wie bin ich? Dieses Wesen, wo ist es hergekommen? Und wohin wird es gehen? Ich habe ein Selbst, diese Meinung kommt ihm als wahr und feststehend vor. Ich habe kein Selbst, ich nehme mich als Selbst wahr, ich nehme mich selbst als ohne Selbst wahr. Also ihr seht, welche Ausformungen das haben kann. Und der Buddha hat eine ganz einfache Antwort darauf gegeben, lasst es einfach sein. Nicht? Stellt diese Frage nicht, davon ist nur Versal zu erwarten. Das taugt nicht. Das führt, sagt er wörtlich, zu einem Hohlweg der Ansicht, zu einem Dschungel der Ansichten, Gestrüpp an sich in sich winden in Ansichten, zappeln in Ansichten. Ja. Ich habe schon gesagt, lasst es sein. Und als der Buddha mal direkt wortwörtlich gefragt worden ist, du Erwachter, gibt es ein Selbst oder gibt es kein Selbst, lässt er diese Frage unbeantwortet, weil sie mit der spirituellen Praxis nichts zu tun hat. Egal wie man sie beantwortet, sie führt nicht wirklich zum Ziel. Solange man sich als etwas definiert, sich als etwas definiert, metaphysisch definiert, kommt man aus den Verhaftungen nicht raus. Man setzt sozusagen diese Existenz auf dieser Ebene Ich und Welt immer fort. Und last not least, wenn man sich definiert, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wenn man sich selbst als etwas Bestimmtes definiert, dann begrenzt man sich damit auch. Ja? Wenn wir, was wir gelernt haben, uns definieren als irdische, biologische Wesen, bedeutet das, dass unser Geist von vornherein ausschließt, dass es so etwas wie eine jenseitige Fortsetzung unserer Existenz geben kann. Denn wenn dieser Körper stirbt, ist sozusagen der Ofen aus. Und wer sagt, dass Geist nur im Zusammenhang mit einer Körperlichkeit existieren kann, der schließt von vornherein aus eine Existenz von körperlosen Wesen. Das heißt, man macht sich durch diese fixe Definition selbst klein und nimmt sich viele Chancen. So, ich komme zu dem Anspruch, den der Buddha in Bezug auf diese Fragen selbst erhebt. Und er sagt, ich bin der Einzige, der dieses Thema Upadana ergreifen in der tiefsten Form behandelt. Er sagt nicht, ich bin der Einzige, der kritisch gegenüber ergreifen ist, sondern ich bin der Einzige, der bis zum Grunde geht, weil alle anderen meiner zeitgenössischen Lehrer allenfalls den einen oder den anderen Aspekt von Upadana kritisieren und darüber hinausgehen, aber nicht wie ich bis zum tiefsten Kern des Problems vorgehen. Gucken wir uns die beiden großen Lehrer des Buddha an, des Bodhisattva, muss ich sagen, Allahyarama Uddhaka Ramaputta. Das waren zwei große Meditationsmeister, die den ganzen Bereich der Sinnlichkeit hinter sich gelassen haben. Sie haben den Bereich der Formfreiheit erlebt und gelehrt. Es gibt andere oder es gab andere Lehrer zu Zeiten des Erwachen, die gesagt haben, all die geistlosen Rituale, die im damaligen Brahmanismus dominierend waren, die führen zu nichts. Lass uns die überwinden. Die ganze Brahmana-Samana-Bewegung der damaligen Zeit, wo die buddhistische Bewegung dazugehörte, war eine Opposition gegenüber den geistlosen Opferkulten, die die Brahmanen damals gepflegt haben. Und das sollte man nicht unter den Tisch kehren. Es gab auch solche, die gesagt haben, ja, das mit dem Ich, da müssen wir mal näher hingucken. Das ist auch nicht das, was es scheint. Aber, und das ist jetzt meine These oder die Behauptung des Erwachten, der Erwachte hat die subtilsten, feinsten Ich-Fixierungen erkannt und herausgearbeitet und gezeigt, wie man auch die loslassen kann. So. Kommen wir mal zu einer Essenz, was bisher gesagt worden ist. Zum Rekapitulieren, welchem Stand wir im Moment sind. Der erste Punkt war, dass meine Behauptung war, dass alles, was an Dukkha erlebt werden kann, mit Upadana, mit Ergreifen geradezu identifiziert werden kann. Zweitens ist, dass Upadana eine Tätigkeit ist, also etwas, das Menschen tun. Upadana ist keine Sache, das ist ein Prozess, eine Aktivität. Und entscheidender Punkt, mit Aktivitäten und gerade mit denen, die nichts taugen, kann man aufhören. Und da kann man natürlich wichtige Schlussfolgerungen daraus ziehen, dass man, vielleicht fällt einem das zunächst auf oder ein, wenn man Leiden beenden will, am besten mit Ergreifen aufhört. Kein Ergreifen, kein Leiden. Klingt logisch, ist auch so, aber man wird schnell feststellen, dass das so einfach ja gar nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den der Buddha hier beiträgt, wie so oft, dass er die Dinge ins rechte Licht rückt und uns die richtige Strategie an die Hand gibt, mit diesen Dingen umzugehen. So. Und diese Strategie liegt wie so oft in der Mitte. Und wenn es um das Grapschen geht, geht es weniger darum, Gas geben wie bisher. Und es geht auch nicht darum, das Gegenteil zu praktizieren, so auf die Bremse treten, dass man einen Unfall baut. Sondern die Mitte finden zwischen beiden. Und die Mitte liegt darin, dass wir mit den vier Formen des Ergreifens anders umgehen, dass wir sie aus Stolpersteinen, über die wir stürzen, zu Pflastersteinen auf den Weg machen. Er sagt also nicht, von heute auf morgen alle Formen von Ergreifen sein lassen, sondern er sagt, klug mit dem Ergreifen umgehen, sie für einen bestimmten Zweck, für eine bestimmte Zeit nutzen, um über dieses ganze System von Ergreifen und Ergriffen hinauszukommen. Also, wie gehen wir mit den Vieren um? Das muss ich jetzt auch nochmal sagen, die Alternative darstellen zu dem, was sozusagen handelsüblich in unserem Leben vorkommt. Wie geht man mit Anschauung um? Die Bedeutung von rechter Anschauung wird ja deutlich, wenn man sich den Achtpfad anguckt. Denn da steht der rechte Anfang, rechte Anschauung am Anfang. Also können wir schon sehen, dass hier eine bedeutende Sache vorliegt. Und der Buddha hat ja die kühne Aussage, dass alles, was es an Heilsamen gibt, aus der rechten Anschauung hervorgeht. Wobei die Betonung nicht auf Anschauung, sondern auf rechte Anschauung liegt. Das ist ein machtvolles Instrument, das wir in der Hand haben. Aber da ist höchst bemerkenswert, dass es zwei Arten von rechter Anschauung gibt. Die eine Anschauung ist sozusagen noch weltbezogen, weltbehaftet und dadurch auch eingeschränkt. Das ist die Art von Wissen über das Dasein, das innerhalb von Samsara uns nach oben und ins Hellere führt. Und die zweite Art von Anschauung ist die, die aus Samsara herausführt. Also die erste mildert sozusagen Dukkha und die zweite beendet Dukkha vollkommen. Und jetzt komme ich zurück auf das, was ich vorhin über die fünf falschen Anschauungen gesagt habe, kommt jetzt sozusagen positiv die Sichtweisen, die hilfreich und nützlich sind. Schenken, Almosen geben, Spenden ist ein heilsames Tun. Es gibt eine Saat und Ernte guten und üblen Wirkens. Es gibt nicht nur das Diesseits, sondern auch ein Jenseits. Es gibt Vater und Mutter und es gibt durch unmittelbares Erscheinen wiedergeborene Wesen. Es gibt in der Welt geistliche Asketen und Priester, die vollkommen und vollendet sind, die diese und die jenseitige Welt in überweltlicher Schau erlebt und erfahren haben und darüber lehren. Heißt auf Deutsch, rechte Anschauung hat fünf Kernbereiche. Erstens, geben Großzügigkeit zahlt sich aus. Zweitens, unser Tun und Lassen hat ihren Qualitäten entsprechende Folgen. Drittens, nach dem Tod geht es weiter. Viertens, es gibt eine Erlebensform, die weit über sinnliches Erleben hinausragt, die viel erhabener und höher ist. Und fünftens, es gibt Menschen, es gibt Wesen, die sich besser auskennen als wir, die diese Bereiche erforscht haben und von denen wir etwas lernen können. Und wenn man sich das zu eigen macht, danach sozusagen lebt und vorgeht, hat man schon einen Großteil von Dukkha im Griff bzw. aus dem Weg geräumt. Und die Steigerung davon, wenn man das sozusagen als seine Grundlage der Dharma-Praxis hat, die Steigerung davon ist, dass man nun die zweite Art von rechter Anschauung sich aneignet und danach praktiziert. Und das ist die, die nicht mehr weltbezogen ist, die nicht mehr auf den Samsara bezogen ist, sondern daraus herausführt. Und das sind im Kern die vier heilenden Wahrheiten, mit denen ich heute begonnen habe. Die Wahrheit von Dukkha, von dessen Ursachen, von der Möglichkeit der Überwindung und dem Weg dazu. Nach dem Vortrag heute ist uns auch klar, welche andere Art von Wissen jetzt auch angesagt ist, nämlich die richtige Anschauung von dem, was Upadana ist. Denn wir haben ja vorhin gesehen, dass Upadana und Dukkha im Kern dasselbe aussagt. Und deshalb gibt uns der Buddha folgenden Satz auf den Weg. Ein edler Schüler versteht das Ergreifen, er versteht den Ursprung des Ergreifens, das Aufhören des Ergreifens und die Übung, die zum Aufhören des Ergreifens führt. Was Upadana ist, habe ich ausführlich erklärt. Die anderen Punkte habe ich nicht erklärt, sonst würde ich gar nicht fertig. Die Ursache von Upadana ist Verlangen, denn man greift nur nach etwas, wonach man verlangen hat. Das Aufhören ist das Aufhören von Durst, von Verlangen, von Haben-Wollen. Und der Weg dazu ist der edle achtfache Pfad. Da haben wir sozusagen das ganze Paket, in dem Upadana eingebettet ist. Bleiben noch zwei Fragen. Die eine ist, was sind die Verhaltensweisen, mit denen man angemessen umgehen soll? Wir sollten uns klar machen, dass der Buddha nicht sagt, jeder kann machen, was er will. Handlung spielt keine Rolle, sondern im Gegenteil. Karma ist eine seiner Kernlehren. Aber der gewaltige Unterschied zu dem, was damals gelehrt worden ist, sagt er immer wieder, Karma wirken ist nicht ein physischer Akt, sondern die eigentliche Tätigkeit ist eure Absicht. Absicht ist Karma. Achtet also darauf, was in eurem Geist sozusagen vorgeht, was eure Intentionen sind. Und da ist es völlig klar, oder man sollte sich klar machen, dass weltbezogene Handlungen notwendig sind. Nicht? Wir könnten nicht existieren, ohne dass wir das tun und lassen, was zu unserem Alltag gehört. Aber wir müssen darauf achten, dass wir diese Art von Tätigkeiten nicht überschätzen, sie nicht zum Eigentlichen machen, sondern die begrenzte Funktion und begrenzte Reichweite davon erkennen. Wir sollten also nicht versuchen, die generelle Unbeherrschbarkeit des Daseins mit irgendeinem Trick oder irgendeiner Methode aushebeln zu wollen, weil das nicht funktionieren kann. Worauf es ankommt, ist nicht das Agieren in der Welt, das physische Umgestalten der Welt, sondern die innere Läuterung, sprich mit Upadana richtig umgehen, das zielführend ist. Und da können durchaus auch Gewohnheiten eine Rolle spielen. Also wenn mein Tag einen bestimmten Ablauf, einen bestimmten Rhythmus hat, ist dagegen gar nichts einzuwenden, wenn man das eben nicht überschätzt. Und es ist auch gar nichts dagegen einzuwenden, wenn man die Straßenverkehrsordnung einhält. Wenn ich nach Hamburg fahren will und beachte die, komme ich vermutlich lebend an. Wenn keiner die Verkehrsordnung beachtet, wird das schwierig und es dauert sehr lang, bis ich die 500 Kilometer gefahren bin. Also dass wir immer sozusagen die richtige Gewichtung im Auge haben. Und wenn es um die Frage von Handlungsweisen geht, ist es klar, dass die Silas die Grundorientierung ausmachen. Die fünf Silas sagen, welche Art von Verhalten am ehesten für uns förderlich ist und welche Arten von Verhalten teuer bezahlt werden müssen. Vergessen wir nicht, das ist ein Nebensatz, dass wenn wir über Ethik sprechen, dass eine Ethik ist, die den Edlen lieb ist. Das heißt, eine, die einen höheren Zweck im Auge hat. Nicht nur das Organisieren des zwischenmenschlichen Lebens, nicht das Organisieren von Gesellschaft, sondern die sich selbst so verändern, dass man Samadhi-fähig ist und die weiteren Schritte des Weges gehen kann. Der gültige Maßstab, da will ich den Buddha nochmal zitieren, weil das jemand ist, der das letzte Wort in allen Dingen eigentlich haben sollte. In dem Fall ist es Ananda, der von dem Buddha gefragt wird. Und der sagt, eine Art von Regeln, Riten und Lebensweise, von Mönchtum und Dienst am Ideal, durch die im Ausübenden die schlechten Eigenschaften zunehmen, die guten Eigenschaften aber schwinden, die ist, o Herr, wertlos. Doch eine Art von Regeln, Riten und Lebensweise, durch die im Ausübenden die schlechten Eigenschaften schwinden, die guten Eigenschaften aber zunehmen, die, o Herr, ist von Nutzen. Also es geht nicht um eine Handlung so oder so, sondern es geht um die Funktion dieser Handlung, was aus dieser Handlung hervorgeht, werde ich innerlich reiner und klarer und sauberer oder eben nicht. Wir haben jetzt zu fragen noch, wie geht man mit Ich-Auffassung um? Und das ist ja in der Tat ein ganz heikler Punkt, weil die Lehre vom Nicht-Ich von Anatta eigentlich die größte oder mit die größte Hürde ist, wenn jemand da mal verstehen will und sie vor allen Dingen auch akzeptieren will, weil mit diesem Gedanken Anatta immer oder häufig assoziiert wird, das hat was mit Vernichtung zu tun. Mein Ich soll es nicht geben oder wenn es gibt, soll es vernichtet werden. Ich soll das sein lassen und. Das macht es den Menschen natürlich schwer. Aber das ist ein großes Missverständnis. Dieses Misstrauen führt einfach oder lässt sich darauf zurückführen, dass die Menschen die Anatta-Lehre des Erwachten nicht richtig verstehen können oder nicht richtig verstanden haben. Zumal sie auch den Widerspruch sehen, da soll's kein Ich geben, aber ich bin doch dauernd und der Buddha sagt mir doch auch, mach du das und lass du das. Wie kann das überhaupt funktionieren? Ja. Wie vorhin auch ist der Buddha hier an einer Stelle, wo er das Thema ins richtige Licht setzt. Und zwar nicht, indem er sich mit metaphysischen, philosophischen Fragen um das Ich auseinandersetzt. Ihm geht es nicht darum, ein letztendliches an Realität oder Nicht-Realität auf den Tisch zu legen. Das ist alles nicht relevant. Die Ideen von einem Ich, die wir haben, sagt er, sind auch eine Form von Karma, von Tun. Alle Ich-Bilder, die existieren, alle Ich-Auffassungen sind geistige Schöpfungen. Die gibt es, aber es sind geistige Schöpfungen und die entscheidende Frage ist, wohin führen diese Schöpfungen? Sind sie tauglich? Sind sie hilfreich oder führen sie ins Abseits? Und in diesem Kontext und nur in diesem Kontext ist das zu verstehen, was der Buddha an manchen Ecken sagt, was auch gar nicht so gern zur Kenntnis genommen wird, weil es der Anatta-Lehre zu widersprechen scheint. Wenn er zum Beispiel sagt, das Selbst sei euer Halt, ja, oder das Selbst sei eure Zuflucht, wie kann denn das sein, wenn es kein Selbst, kein Ich gibt? Daran sehen wir, dass der Buddha nicht lehrt, es gibt oder es gibt nicht, sondern er lehrt, wie man mit Ich-Bildern so geschickt umgeht, dass es etwas bringt. Mit anderen Worten, pragmatische Ich-Bilder sind legitim, sind notwendig und sind sinnvoll. Es geht gar nicht anders. Es fängt im Alltag an, wo man definieren muss, ich bin ein Angestellter, ich bin ein Beamter, ich bin ein Arbeiter, ich bin arbeitslos. Ja? Ich bin Vater, ich bin Mutter, ich bin Briefmarkensammler. Ich bin dann geboren, bin so und so alt, habe den Namen, bin Mann, Frau oder divers. So. Das ist einfach notwendig, damit Leben funktionieren kann, dass wir uns so definieren für einen bestimmten Zweck. Und für den Dhamma gilt es genauso. Also ich würde von mir sagen, ich bin ein Buddhist. Ich bin jemand, der den achtfachen Pfad ernst nimmt und ihn gehen will. Ich bin jemand, der für sein Handeln verantwortlich ist. Ich bin ein Mensch, ich kann wie andere auch das Ziel erreichen oder zumindest dem Ziel näher kommen. Ihr seht, wie der Buddha mit Ich-Bildern umgeht. Er sagt nicht ja oder nein, er sagt, guckt, welches Ich-Bild für wie lange und wozu tauglich ist. Und wenn ihr merkt, dass es nicht mehr tauglich ist, dann müsst ihr es aber genauso gut sein lassen, wie ihr es vorher aufgegriffen habt. Damit bin ich beim letzten Punkt und dann auch beim letzten Punkt. Das sind die geliebten Sinnenfreuden. Die sind ja sonst in der Reihenfolge am Anfang. Die habe ich jetzt hier zum Schluss aus einem bestimmten Grund, weil die von den vier oder bei den vier Formen des Ergreifens eine Sonderrolle spielen. Alle anderen drei Formen des Ergreifens, habt ihr gesehen, können eine positive Rolle auf dem Weg spielen und müssen eine positive Rolle spielen. Dieses gilt für Sinnesfreuden nicht. Da ist nirgendwo gesagt, dass man die Sinnesfreuden für irgendetwas auf dem Weg einsetzen kann oder soll. Sonst wird immer gesagt, dass ein Stück Hindernis und Ärgernis bleibt. Das klingt für viele frustrierend. Das wäre es doch so schön, wenn man seine Sinnesgenüsse einsetzen könnte auf dem Weg, um da gut voranzukommen. Aber das ist ein eindeutiges Nein. Spielt keine Rolle. Aber wir brauchen nicht frustriert zu sein. Der Buddha wäre nicht der Buddha, wenn er sagt, so, jetzt habt das. Ja? Er sagt, kein Problem. Weil das bisschen, was ihr über eure 5 Körpersinne haben könnt, das ist unterm Strich ein bisschen, können wir leicht ersetzen durch andere Formen von Wohl, durch innere Formen von Wohl, die nicht über die äußeren Körpersinne kommen, die aus der Läuterung, aus der Lauterkeit eures Geistes entstehen. Das heißt, das Wohl, das über Samadhi, über Konzentration, über Sammlung möglich ist. Und ihr werdet feststellen, dass das viel mehr wert ist, dauerhafter ist, viel befriedigender ist, als das bisschen, was Auge, Ohr, Nase und so weiter euch bringt. So. Heißt, geht nicht darum, dass wir, wenn wir uns Buddhisten nennen, dass wir uns von heute auf morgen alle Freude versagen und jetzt nur noch Asche aufs Haupt streuen und versalzene Suppe essen. Sondern es geht darum, dass wir Freude auf dem Weg haben und sogar vermehrt haben. Der Weg des Buddha ist ein Weg der Freude, aber es geht um eine Art von Wohl, das eben woanders zu suchen ist. So, wir können nicht nur aufatmen jetzt, weil ich zum Schlusssatz komme. Zur Erinnerung. Auch die letzten Formen von Ergreifen, die ich genannt habe, haben einen Mangel. Sie sind immer noch Formen von Ergreifen und da immer noch mangelhaft. Heißt auf Deutsch, man setzt sie für einen bestimmten Zweck ein, für eine bestimmte Zeit und merkt irgendwann so, jetzt kann und muss ich die auch lassen. Und wenn das soweit ist, dann spielt Upadana Ergreifen überhaupt keine Rolle mehr im Leben. Und dann braucht man es nicht mehr, braucht man das Ganze nicht mehr, weil das Ziel erreicht ist. Und der letzte Satz soll heute dem Erwachten nochmal gehören. Und dann machen wir einen Punkt. Wenn jemand Unwissenheit aufgegeben und Erkenntnis hervorgebracht hat, ergreift er keine Sinnesfreuden, keine Ansichten, keine Regeln und Gelübde, und keine Selbsttheorie. Wenn er nichts ergreift, ist ihm nicht bange. Und wenn ihm nicht bange ist, erlischt er aus sich selbst heraus. Er versteht, Wiedergeburt ist beendet, das geistliche Leben ist erfüllt, was zu tun war, ist getan, es gibt nichts weiter für dieses Hier.